Heute Morgen möchte Jesus, der Herr, zu Ihnen allen reden. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Und der dich behütet, schläft nicht. Wir wollen das Lied miteinander singen, der Freude in der Anbetung, schönster Herr Jesu, 487. Wir singen alle 5 Verse, 487. Jesus Christus, du unser Herr und Heiland, wir sind zusammengekommen, um dich zu ehren und dich anzubeten, und doch können wir dies so schlecht mit unseren Worten, und wir können es auch so schlecht mit unserem Leben. Aber du nimmst unser Lob an und das, was wir dir zur Ehre singen, und wir möchten dich bitten, Herr, gib uns heute Morgen den richtigen, freien Blick, dass wir dich vor Augen haben. Vor uns stehen oft ganz andere Dinge, die uns ablenken, die unseren Blick fesseln. Es ist so viel, was uns beschäftigt heute Morgen. Und wenn wir uns hier versammeln, Herr, dann reinige du unser Leben. Decke du auf, was in deinem Licht unrecht ist, was verkehrt ist, was nicht taugt, was falsch geredet war, was lieblos ist. Du musst uns von Grund auf erneuern und verändern. Ja, dass du in unserem Leben selbst die Mitte, sein kannst und dass du alles bestimmst und dass du alles in der Hand hast. Wir wollen dir in der Stille all das sagen, was uns bewegt. Wir beten in der Stille. Herr, wenn du frei machst, der ist richtig frei. Amen. Wir hören jetzt einen Choral, eine Melodie, die manche von Ihnen noch kennen. Die schöne alte Melodie von Michael Haydn von Befiehl du deine Wege. Wir wollen das mit den Posaunen spielen.
Ich möchte lesen aus dem Korintherbrief, Korinther 1, 1. Korinther 1, Vers 26 bis 31. Das ist auf der Seite 174 in Ihren Bibeln. 1. Korinther 1, Vers 26 bis 31. Der Paulus schreibt da an die Korinther: Seht an, liebe Brüder, eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Gewaltige, nicht viele Edle sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Unedle vor der Welt und das Verachtete, das hat Gott erwählt, dass da nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, auf das sich vor Gott kein Fleisch rühme. Durch ihn aber seid ihr in Jesus Christus, welcher uns gemacht ist von Gott zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung, auf das, wie geschrieben steht, wer sich rühmet, der rühme sich des Herrn. Wir singen 250, nicht? Posaune noch.
Thank you.
Die Lieder sind solch ein Schatz in unserem Christenleben, dass ich nur hoffen kann, dass Sie solche Verse auch auswendig können. Sie können sie auch noch lernen. Das machen ja die, die bei uns in der Memory-Gruppe sind, am Dienstagabend. Da haben Sie solch einen Schatz im auswendig gelernten Lied und Bibelwort, dass es Ihnen auch in den dunklen und schweren Stunden zur Verfügung steht und dass es in Ihren Sinn kommt. Habe ich heute als Predigtext für Sie ausgesucht, 2. Mose 4. 2. Mose 4, Vers 10 bis 17. Mose war als Viehhirte an den Sinai geflohen, wo er die Schafe seines Schwiegervaters Jethro hütete. Da begegnete ihm Gott im brennenden Dornbusch und redete zu ihm und berief ihn, um das Volk Israel zu retten. Mose aber sprach zu dem Herrn: Ach, mein Herr, ich bin von jeher nicht berett gewesen, auch jetzt nicht, seitdem du mit einem Knecht redest, denn ich habe eine schwere Sprache und eine schwere Zunge. Der Herr sprach zu ihm: Wer hat dem Menschen den Mund geschaffen? Oder wer hat den Stummen oder Tauben oder Sehenden oder Blinden gemacht? Habe ich's nicht getan, der Herr? So geh nun hin, ich will mit deinem Munde sein und dich lehren, was du sagen sollst. Mose aber sprach: Mein Herr, sende, wen du senden willst. Da wurde der Herr sehr zornig über Mose und sprach: Weiß ich denn nicht, dass dein Bruder Aaron aus dem Stamm Levi berett ist? Und siehe, er wird dir entgegenkommen. Und wenn er dich sieht, wird er sich von Herzen freuen. Du sollst zu ihm reden und die Worte in seinen Mund legen. Und ich will mit deinem und seinem Munde sein und euch lehren, was ihr tun sollt. Und er soll für dich zum Volk reden. Er soll dein Mund sein. Und du sollst für ihn Gott sein. Und diesen Stab nimm in deine Hand, mit dem du die Zeichen tun sollst. Liebe Schwestern und Brüder, nach der Predigt am letzten Sonntag hat es natürlich auch viele Gespräche gegeben. Wir haben ja uns Gedanken gemacht über die Demütigungen in unserem Leben. Es ist schwer und hart. Es war dann für mich eine gewisse Demütigung, wie ich festgestellt habe, dass manche auch am Ende der Predigt die Freude nicht empfunden haben. Da waren auch viele im Gottesdienst dabei, die sehr leiden an ihren Lebensnöten. Und die auch am Ende eines Gottesdienstes ganz verzagt und mutlos von hier weglaufen. Und darum habe ich diesen Predigtabschnitt heute ausgewählt. Und jetzt müssen Sie ganz genau herhören, dass Gott Mut macht und Unbegabte befähigt und brauchbar macht. Es ist ja heute merkwürdig, besonders tritt es uns immer wieder bei jungen Menschen in die Augen. Beobachten Sie mal junge Menschen, wenn die mit einer großen Freude und mit einer großen Energie anfangen, all die Aufgaben anzupacken, mutig und kühn. Die Älteren stehen dann manchmal ein bisschen schüchtern dabei und denken, übernehmen die sich nicht, was die alles wollen und können und machen. Und dann können Sie beobachten, wie kurz darauf das umschlägt in eine grenzenlose Verzagtheit. Gerade unsere junge Generation, die steht ja ganz nah dabei, auf der einen Seite die völlige Überschätzung ihrer Möglichkeiten, ihrer Gaben, auf der anderen Seite kippen sie hinunter in Abgründe des Verzagtseins und sagen, ich habe überhaupt keinen Mut mehr zum Leben, ich kann nichts und bin nichts. Diese beiden Pole, Auf der einen Seite dieses ganz überschäumende in der wilden Kritiksucht an allen anderen und diese selbstverständliche Anmaßung, ich kann alles. Und auf der anderen Seite dieses Verzagtsein, das hängt ja beides davon zusammen, dass man seine wirkliche Kraft nicht kennt und gar nicht weiß, welche Gaben man hat und wie schwach oder wie stark man in Wirklichkeit ist. Ich möchte am Anfang noch einmal festhalten, Gott stößt niemand in die Tiefe. Das hat mir jemand nach der Predigt am Sonntag gesagt. Das halte ich nicht aus, wenn Gott mich stößt. Gott stößt sie nicht in die Tiefe. Sie sind schon in der Tiefe. Gott zeigt ihnen bloß, wer sie wirklich sind. Und Gott deckt es auf und legt es bloß. Es kann sein, dass wir jahrelang in ganz großen Träumen leben, in Vorstellungen, wer wir eigentlich sind. Aber wer wir wirklich sind, das muss uns Gott zeigen und aufdecken. Und das tut Gott, auch gerade durch die schweren Erlebnisse und durch die Demütigungen, die uns widerfahren. Und das tut Gott, weil er uns aufrichtet, weil er uns stark macht, weil er uns befähigt, weil er uns Mut macht. Zuerst möchte ich Sie darauf hinweisen, du musst mit Gott über deine Schwächen reden. Du musst mit Gott über deine Schwächen reden. Haben Sie überhaupt Schwächen? Vielleicht ist Ihnen am letzten Sonntag gar nicht aufgefallen bei der Predigt, wie ich Sie auch schon darauf hinweisen wollte, dass in den Gebeten der meisten Christen gar nicht über ihre eigene Schwäche gesprochen wird. Haben Sie Schwächen? Mose hatte auch Schwächen. Man denkt da gar nicht daran, der große Führer des Volkes Israel, der glaubensmutige Mann, der so vorwärts stürmen konnte. Mose hatte ja ein besonderes Privileg, er wurde Adoptivsohn der Tochter Pharaos, wuchs damals in großem Reichtum und Luxus auf, hatte Zugang zu den höchsten Bildungseinrichtungen in Ägypten, besuchte Akademien und Universitäten, war in Künsten und Wissenschaften gelehrt und gebildet. Das ist nie ein Schade. Das wird in der Bibel auch nie schlecht gemacht. Was hatte denn Mose für Schwächen? Er hatte Probleme mit seiner Sprache. Konnte schlecht reden. Und das hat ihn tief gedemütigt. Wir wissen nicht genau, was es war. War es ein Sprachfehler oder war es ein Stottern oder sonst eine Hemmung? Wir Schwaben, wir tun ja auch immer schwer, wenn neben uns so ein flotter Norddeutscher oder ein Berliner den Mund aufmacht und dann, das wissen die anderen gar nicht. Wir reden ja nicht drüber in unserer Bescheidenheit. Aber wie das ist, wenn man gehemmt ist und nun kommt es plötzlich zum Vorschein. Gott deckt das auf und das ist gut, wenn man mit Gott über seine Schwächen redet. Und wenn das bei Ihnen auch so war, dass am letzten Sonntag Wunden wieder angerührt wurden, dann sprechen Sie doch mit Gott darüber. Das wollte ich. Denn Gott kann allein Ihre Wunden verbinden und heilen. Da gibt es eine Menge von Nöte und von Schwächen und Blößen, die uns viel Not und Kummer machen. Als damals Gott mit Mose redete, da war ja all sein früherer Stolz verflogen. Das war ja der Anfang, dass Gott ihn gedemütigt hat. Er wäre sonst so leicht eingebildet gewesen mit seiner großen, glanzvollen Ausbildung. Er hat ja den Gedanken gehabt, dass er Israel durch eine mutige Einzelaktion politisch befreie. Und da hat er einen dieser Unterdrücker Israels einfach ermordet. Und diese Einzelaktion Moses hat sich herausgestellt als ein großer Schade, der in seinem Leben nur ein Hindernis war. Das hat ihm Gott zuerst zeigen müssen. Mose, mit deinen Gaben bist du gar nicht tauglich. Er hat sich das in seinem Kopf so schön zurechtgelegt. Ich muss das Volk Israel befreien. Und es hat nichts zu Wege gebracht. So muss Gott uns manchmal zeigen, dass nicht das etwas ist, was wir uns einbilden oder was wir uns vorstellen. Und als dann Gott mit ihm sprach im Sinai,
Da hat er sich gefragt, wer bin ich denn? Ich soll das Volk Israel aus Ägypten führen. Mit welchen Gaben soll ich denn das tun? Ich habe ja nichts in meiner Hand, ich bin nicht stark, ich habe keine Freunde, keine Armee zur Seite. Und dann zeigt ihm Gott noch einmal, der Gott wird mit dir sein. Und ich habe Gott einfach gebeten, dass er Ihnen heute das ins Herz hineinschreibt. In Ihrer Bedrängnis, in Ihrer Not, er will mit Ihnen sein. Ich bin mit dir und ich will es tun. In deiner Schwäche, in deiner Ohnmacht, in deinem Versagen. Damals stand ja Mose barfuß vor Gott. Mir ist das immer so ein Ausdruck der Erbärmlichkeit Moses gewesen, wie er dasteht, nicht einmal richtig angezogen. Aber vor Gott macht das ja gar nichts aus, wenn wir vor Menschen so dastehen. Das ist schlimm. Vor Gott stehen wir nie peinlich da, sondern Gott will mit uns über unsere Schwächen reden. Und Gott hat ihn gekannt, auch den Mose, lange bevor er seine Gaben entwickelt hat, in seinem Denken ein befähigter Volksführer wurde. Gott hat ihn gekannt, als er das kleine Kindlein im Körblein war, das damals ausgesetzt wurde auf dem Nil von der Mutter, weil das Lebensrecht diesem Kind abgesprochen wurde. Und kann das nicht tröstend für Sie sein, dass Gott Sie schon gekannt hat, als Sie im Mutterleib gebildet wurden? Dass Gott sie gewollt hat und ihr Leben von Gott geplant war. Und selbst wenn sie einmal ein unerwünschtes Kind ihrer Eltern waren, sind sie von Gott gewollt und geplant. Das Ja Gottes steht über ihrem Leben. Und so wie sie heute leben und sind, so will sie Gott. Sie dürfen Ja sagen. Wir können lange vor dem Spiegel stehen und uns selber fragen, wer bin ich? Aber sie werden nie eine so tröstliche und fröhlich machende Antwort kriegen, als wenn sie das Ja Gottes über ihrem Leben hören. Gott hat mich gewollt, er hat mich gemacht, Gott hat mich geplant und er kennt mich mit all meiner Schwäche und mit meinem Versagen und mit meiner Armseligkeit. Und das kann bitter machen, wenn man dann an seine fehlenden Gaben denkt. Mose hat drunter gelitten, obwohl er nie ein Wort gesprochen hat. Das ist ja typisch. Wir sprechen nie über diese fehlenden Gaben oder über unsere Schwächen. Ich bin überzeugt, die meisten unter uns, die jetzt darunter leiden, die sagen das nicht einmal. Und nicht einmal im seelsorgerlichen Gespräch rücken sie heraus und wollen es gar nicht wahrhaben, dass sie an dieser Sache immer noch hängen. Das sind Nöte, die oft zurückreichen, weil die Eltern einem wehgetan haben oder weil sie einen Unrecht behandelt haben, einen Bruder oder eine Schwester einem immer vorgezogen haben, und das sind Wunden im Leben. Oder dass man leidet an einer Krankheit, die man tragen muss, und dann wird man bitter und dann kämpft man mit Gott und ist dauernd in der Anklage. Da kann man im Gottesdienst drin singen, die Lippen kriegt man nicht auf zum Lobe. Und dann bleibt das immer die Wunde, die schafft und die schafft. Und der Gottesdienst wird nicht zur Tröstung, sondern erst recht zur Unruhe. Man geht hinaus und sagt, warum zerstört Gott mein Leben? Man versteht nicht, dass Gott mich gebildet hat. So hat er mich gemacht, mit all meinen Begrenzungen, auch mit meinen Schwächen. Auch ein Mose mit der fehlenden Redegabe, an der er so litt. Red doch mit Gott über deine Schwächen. Und erst wenn du anfängst, Gott dafür zu danken, kann er dich segnen. Erst wenn du Gott für deine Schwächen danken kannst. Mein zweiter Punkt, blicke von dir weg. Das kann man sonst gar nicht. Ist ja heute ein Merkmal unserer Zeit, dass wir alle Menschen geworden sind, die ihren eigenen Puls fühlen. Wir reden dauernd, beobachten Sie das mal im Gespräch, wie fühle ich mich, wie meine ich, wie denke ich, wie empfinde ich. Auch im Glaubensleben wird das immer subjektiver. Man spürt sein eigenes Empfinden nach, wie werde ich mit meinen Problemen fertig. Aber da kommt der Punkt, wo Gott uns befiehlt, nicht ängstlich auf unsere Schwächen zu starren. Da, wo Gott mit Mose redet und ihm sagt, wer hat dem Menschen den Mund geschaffen? Ja, der Schöpfer Gott, der mich gebildet hat, das weiß ich. Aber gerade darum liege ich ja mit ihm im Streit. Warum hat er mir eine geringere Kraft gegeben als meinem Nebenmenschen? Warum hat er mir die Gaben versagt? Warum hat Gott meiner Seele eine so geringe Kraft gegeben? Warum, sagt der andere, bin ich so leicht depressiv? Und dann beharrt Gott darauf, ich habe alles gemacht. Auch den Tauben, auch den Blinden, auch den Stummen. Das ist so anstößig, dass Gott dann mit uns rechtet und sagt, auch die, die heute mit einer großen Behinderung leben müssen, ich habe es gemacht. Wir wollen die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, Herr, das kann doch nicht sein. Gott hat Menschen mit einer sehr begrenzten Kraft ins Leben gestellt. Und für sie, die sie mehr Kraft haben, ist das eine Frage, warum sie nicht mehr von ihrer vielen Kraft teilen mit denen, die weniger haben. Sie könnten ja hergeben. Aber wenn Sie einmal hören von den Leuten, die in den Industriebetrieben sind, wie Gott auf einmal unseren Blinden Gaben gegeben hat in ihren Telefonanlagen und in ihren Schreibmaschinen, wo sie ein Vielfaches von den gesunden Sehenden bewältigen können. Das ist ganz wunderbar. Da, wo Menschen ihre Behinderung akzeptieren und vor Gott tragen können, kann Gott sie segnen und reich machen. Es ist so wichtig, dass ich nicht dauernd im Streit lebe, sondern Gott will mich so, wie ich bin. Ich darf nochmal unsere jungen Leute bitten, wenn sie auch gerade immer wieder auf der Suche sind, wer bin ich wirklich? Sie hadern mit der Haarfarbe, mit ihrem Aussehen. Manche hadern sogar mit ihrem Geschlecht. Warum bin ich Junge oder Mädchen? Warum bin ich allein und nicht verheiratet? Dass sie sagen, ich möchte das, was Gott mir gegeben hat, nehmen jetzt aus seiner Hand. Und es ist seine Gabe. Warum hat das Gott so getan? Bleiben wir einmal bei Mose. Weil Gott bei seinen Predigern, es trifft auch auf alle Prediger auf den Kanzeln zu, keine wortgewaltigen Leute will, keine Könner, sondern Leute, die die Knie beugen. Und das gilt für Sie, wenn Sie einen Besuch machen, wenn Sie irgendwo eine Andacht halten. Gott will das nicht, dass es durch Ihre Gaben geschieht. Es soll immer durch die Kraft des Gotteswortes sein, die Gott selbst schenkt und wirkt, nicht durch Menschenkraft. Darum braucht Gott einen Mose mit der Beschränkung. Anders kann er ja gar nicht wirken. Einen, der auf diesem wesentlichsten Gebiet es Gott überlässt, weil er es nicht im Griff hat und nicht im Können hat. Und jetzt wird auf einmal offenbar, was das größte Hemmnis für Gott ist. Wissen Sie? Unser Können. Da steht Gott so im Weg. Weil wir immer wieder meinen, wir könnten das in eigener Regie jetzt vollends zu Ende bringen. Und wenn wir dann vor Gott das alles diskutieren und sagen, lieber Gott, warum hast du mir die Behinderung gegeben? Dann können Sie doch gleich noch das andere sprechen. Lieber Gott, warum hast du mir so ein untreues Herz gegeben? Warum bin ich ein so schlechter Mensch, der so weit von dir oft weg ist mit seinem Herzen? Warum redet mein Mund so törichte Dinge? Warum habe ich so wüste Gedanken in meinem Kopf? Es ist doch nicht bloß die äußere Not, die uns manchmal so belastet. Da sind ja noch ganz andere Dinge, das gottlose Herz. Warum bin ich denn so böse mit meinen Gedanken? Und dann gibt Gott ihnen die Antwort, weil ich mit dir sein will. Die Mitte eines neuen Lebens ist da, wo Gott selber der Mittelpunkt wird in ihrem Leben. Jetzt lassen Sie ihn doch ein. Vielleicht war das heute nur der Ausgangspunkt mit Ihrer körperlichen oder seelischen Schwäche oder Ihrer Depression, an der Sie leiden. Der Herr will in Ihr Leben treten. Und er will in all den Gebieten, wo Sie am Ende sind und mit Ihrer Schwäche nicht mehr weiterkommen, will er selbst bestimmen und Herr sein. Lass mir doch Raum, sagt er. Wir sind hier in der Ludwig-Hofacker-Kirche zusammen. Und Sie sollen jedes Mal, wenn Sie diesen Namen hören, sofort umschalten und sagen, aha, das war ja jener Prediger, der am Samstag nicht wusste, ob er am Sonntag auf der Kanzel steht, weil er körperlich so gepeinigt war. mit diesen rasenden Kopfschmerzen, mit seinem frühen Leiden, das ihn so bald sonst sterben ließ. Ein Mann, der so geplagt war. Und Sie müssen einmal seine Predigten lesen, wenn er vom Menschen redet. Er sprach, wie erbärmlich und sterblich wir Menschen sind. Aber er hat die Gnade Gottes ergriffen. Und er hat einmal in einer seiner Predigten gesagt, es sei so wichtig, dass man unter sich wächst und nicht über sich. Was hat er damit gemeint? Man soll Wurzel schlagen in Gott. Und er hat einmal in einer Predigt sagen können, ich habe täglich Angst. Ich könnte eingebildet und stolz werden. Und dann wäre ich nichts als ein Luzifer, der andere mit sich in die Tiefe reißt. Ich will nicht groß sein, ich will klein sein vor Gott, aber ich will dem Herrn trauen und seiner Gnade. Das war das Geheimnis von Ludwig Hofacker. Darum hat ihn Gott gebrauchen können. Darum ist das Gott so wichtig, wenn er uns demütigt, dass wir nicht im falschen Stolz daherkommen. Und jetzt reden Sie nicht von Ihren Gaben und Ihrem Können und den fehlenden Gaben, das ist für Gott nicht wichtig. Er, der die Welt geschaffen hat und der die Planeten auf ihre Bahn gebracht hat, der wird doch auch durch Ihren müden Leib wirken können. Und wenn Sie Erziehungsnöte haben, Schwierigkeiten im Beruf oder vor einer Prüfung zittern, das ist für den Gott ein Leichtes, der die Welt geschaffen hat und der in den Kräften der Natur wirkt, auch durch Ihr schwaches Leben hindurchwirken. Aber hoffentlich vergessen Sie das nie mehr. Das, was Sie damals empfunden haben, als Sie mitten in der Prüfung steckten und sagen, das habe ich verhauen. Dass das nie mehr über Ihre Lippen und über Ihre Gedanken kommt, als ob Sie mehr wären, wo Sie doch vor Gott nur ein Hauch sind. Aber Gott will Sie und Gott sucht Sie und er nimmt Sie in Dienst. Und darum ist das Kreuz unser Zeichen in der Mitte unserer Kirche. Was soll denn das sein, dieses Kreuz, das noch einmal zeigt, wie Jesus der Demütigste von allen war, der aus seinem Leben gar nichts Großes machen wollte, der verzichtet hat auf jedes menschliche Lob, brauchen Sie es doch auch nicht. Und der es uns gezeigt hat, da wo er sein Leben verleugnet und dahingegeben hat, hat Gott es neu geschaffen und geschenkt aus dem Grab heraus. Und das können Sie erleben, auch in großer körperlicher Schwäche, in Demütigungen, die Menschen Ihnen zufügen. Wenn Gott von Ihnen diesen Weg verlangt, dann nimmt er Ihnen nichts weg, im Gegenteil, er macht Sie groß. So wie er einen Mose gebraucht und ihn gerade dadurch zum Führer macht, aber er bindet ihn an sich. Mose, wenn du auf mich schaust, wenn du dir die Worte in den Mund legen lässt, und nicht anders wurden später die Propheten wie Jeremia berufen. Ich will meine Worte in deinen Mund legen. Ein Gideon also sagt, ich bin schwach. Dann sagt der Herr, ich will selbst den Sieg schaffen. Es geht um Sieg, aber nur in schwachen Gefäßen. Das ist genug. Das sagt Gott dem Mose auch noch. Denn Mose rechtet weiter mit Gott. Und es kann uns trösten, aber es wird dadurch nicht besser, dass auch Mose so lange gebraucht hat, endlich seine Behinderung anzunehmen. Er kann immer noch nicht wegblicken von sich und auf den Gott trauen, der ihm dort begegnet ist. Ich will mit dir sein. Und er sagt, aber wenn jetzt irgendein Mensch da wäre, ein Großer, auf den ich mich stützen könnte, sie suchen auch immer noch jemand, der ihnen zur Seite geht, einen, der für sie eintritt. Gott lässt sie ganz allein stehen. Und Gott war zornig, heißt es hier mit Mose. Vers 14. Da war der Herr sehr zornig über Mose. Gott ist unseres Redens müde, unserer fortwährenden Anklage, wo er uns doch all die großen Zusagen schon so oft ins Ohr gerufen hat. Ich will mit dir sein. Der Herr ist nahe bei denen, die zerbrochenen Herzen sind. Hilf den Demütigen auf. Jetzt komm doch. Da war der Herr sehr zornig. Und doch geht er noch einen Schritt weiter und sagt dem Mose, es ist richtig, ich habe das Geheimnis der Bruderschaft schon lang für dich bereit. Kennen Sie Bruderschaft? Mose wusste damals noch nichts davon. Warum später Jesus seine Jünger 2 und 2 gesandt hat, das sollen sie wissen, weil der eine den anderen stärkt. Und er hat für ihn, für den Mose, den Aaron bereit. Eigentlich war ja Aaron gar keine große Stütze für Mose. Aaron hat ja in entscheidenden Stunden Mose mehr geschadet als genützt, weil er untreu war gegenüber Gott. Der Abfall des Volkes später beim Bau des goldenen Kalbs ging ja mit auf Aaron zurück. Und doch ist es so, dass 2 sich gegenseitig stärken müssen. Und noch schöner, eine dreifache Schnur reißt nicht leicht in 2. Noch schöner, wenn gar 3 zusammenfinden, haben sie Freunde, die mit ihnen beten, die sie im Wort Gottes stärken. Suchen sie die Bruderschaft, weil das hilft in den Traurigkeiten des Lebens, da wo man leidet an seinen Schwächen. Und dann ist genauso, der andere kann das, was ich nicht kann. Schade, wenn unter Christen auch das anfängt, dass man im Neid auf den anderen blickt und sagt, ach, der kann das viel besser als ich. Dabei ist das doch so von Gott in seiner Regie wunderbar bedacht, dass der andere dort Stärken hat, wo meine Schwächen liegen. Und dass das nicht ein Konkurrenzkampf jetzt gegeneinander wird. Es ist auch furchtbar, wenn wir an anderen sagen, der ist schlecht hier und da. Sicher ist er schlecht. Aber dafür sind andere da, die ihm beistehen können in seiner Schwäche. Es ist wunderbar, wenn der mit der organisatorischen Gabe dazukommt, genau dort, wo das fehlt, und der andere dafür die anderen Gaben einbringt und das reden kann oder vielleicht die Entschlusskraft zur Hand hat. Und Gott bestimmt auch den Mose für Aaron, wie heißt es, als einen Gott, das ist ein anstößiges Wort. Der Aaron braucht einen, der ihn führt, gerade weil er so labil ist. Du sollst ihm Autorität sein. Und jetzt darf ich meinen Platz einnehmen und die Gaben verwalten, die Gott mir gegeben hat. Und die Demütigungen, die rauben mir nicht die Kraft, sondern sie machen mich froh. Und ich will heute zu denen reden, die müde und verzagt sind. Der Gott, der sie gemacht hat, der ruft sie in den Dienst und sagt, bring deine Gaben mit ein. Da sind andere, die warten auf dich, die brauchen dich. Und da gehören wir in der Gemeinde zusammen als eine große Schar derer, die zusammenhält und sich sucht, weil wir einander einen Dienst tun können in dieser Welt, weil Gott uns so berufen hat und weil die entscheidenden und wichtigsten Wunder immer da geschehen, wo ich auf den Herrn selber blicke. Er will das machen. Und es fehlt so sehr an Christen, die Gott Raum geben zum Wirken. Amen. Singe noch das Lied Zeug an die Macht, du Arm des Herrn. 223. Wir singen die ersten 3 Verse. 223.
Oh,
und wollen dir nur trauen, lieber Herr. Das ist leider oft nicht wahr, weil wir uns so viel einbilden auf unser Können, auf unser Machen und Planen und Denken und Schaffen. Und da sind wir froh und danken dir auch für diese Stunden, wo du uns aufdeckst und bloßlegst, was wir wirklich sind. Wir leben von deiner Güte und dieser Tag heute ist dein Geschenk. Du gibst uns Leben. Du bist uns gnädig. Du stehst uns bei. Du gibst uns Mut. Und darum wollen wir Aufgaben anpacken und fröhlich unseres Weges gehen, auch wenn wir nicht wissen, was morgen kommt, weil du mitgehst, weil wir an deiner Hand fröhlich wandern können. Und du machst uns stark im Glauben, so dass wir all die Nöte und die Schwächen unter unsere Füße kriegen können, dass wir sie annehmen können aus deiner Hand. Lieber Herr, mach uns frei, dass wir nicht immer auf uns starren, in dieser merkwürdigen Selbstliebe unserer Zeit, sondern dass wir auf dich schauen, deine Befehle und Aufträge hören und heute dir dienen können, im Warten auf deine Siege, auf dein Eingreifen und auf dein Wirken. Hab vielen Dank, dass du mit uns gehst, auch in die Aufgaben dieser kommenden Woche hinein. Und dass du uns befähigst und tüchtig machst, wollen dich jetzt auch besonders bitten für alle, die verzagt und schwermütig und traurig sind, dass sie auf dich schauen können. In dieser großen Freude, dass du für sie bist und dann nichts gegen sie sein kann. Und auch die Kranken, die Einsamen und die Verlassenen. Herr, wir wollen diese Botschaft auch all denen sagen, deren Leben zerbrochen ist, die in Schuld leben, die keinen Ausweg mehr wissen, dass sie umkehren und deine Gnade ergreifen. Lasst uns gemeinsam das Gebet des Herrn beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Nehmen Sie noch mal Platz. Ich habe noch einiges mitzuteilen. Im Sommer findet ja die große Evangelisation Stadtgespräch Jesus statt. Es ist ganz wichtig, dass einmal wieder in der Mitte der Innenstadt Verkündigung geschieht. Wir machen das in einer Open-Air-Veranstaltung und bei Ulrich Parzani sprechen wir, der das ja schon öfter getan hat. Aber ein ganz wichtiger Punkt dieser Evangelisationen mit ihren Nebenveranstaltungen, Frauenveranstaltungen, Seniorenveranstaltungen, vieles andere, dass wir viel Gespräche mit den Menschen unserer Stadt führen. Denn das ist bis heute das wirksamste Mittel der Evangelisation gewesen. Wenn ganz, sagen wir mal, normale Leute, so wie Sie und ich, ganz normal, im Leben draußen, jetzt nicht als Prediger, sondern ihren Glauben bezeugen und einem anderen helfen, auch auf seine Fragen einzugehen. Und nun sagen manche von Ihnen, ich weiß nicht, wie man das macht. Darum haben wir diese Schulungen und die sollten Sie besuchen. Die sind in diesem Blatt, das auf Ihren Plätzen aufliegt, eingezeichnet. Ich möchte Sie dringend bitten, dass Sie dort teilnehmen an den Terminen und dass Sie mitarbeiten. Auch solche, die schon früher eine Schulung gemacht haben oder sagen, ich kann das auch ohne dies, die sollen sich dann anmelden, weil wir doch wenigstens 700 Leute brauchen, die da aktiv mitarbeiten, von denen wir wissen, sie können mit Menschen reden und sie benutzen die Gelegenheit, wenn da andere kommen und sprechen mit denen und bezeugen denen, was sie in Jesus gefunden haben. Wenn Sie an Ihrem Platz kein solches Blatt haben, Stadtgespräch Jesus, nehmen Sie hinten noch mit, die liegen dort hinten aus.
Ein zweites Blatt, das ist auch gelb, das habe ich jetzt in meiner Hand. Das ist Glauben, Leben, Weitersagen. Letztes Mal hat ja Gerhard Ellermann darauf hingewiesen, dass ab dem nächsten Sonntag diese Glaubenskurse laufen. Das ist was anderes. Die Sie selber weiterbringen im Glauben, das ist dieses andere Blatt. Glauben, Leben, Weitersagen. Nehmen Sie einfach beide gelbe mit, dann wissen Sie alles und brauche ich nichts mehr erklären. Am nächsten Samstag ist in Korntal das Treffen der Vertrauensleute der Ludwig-Hofacker-Vereinigung. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, auch für alle, die interessiert sind und da mitarbeiten, der Ludwig-Hofacker-Vereinigung in Korntal ist ja viel aufgetragen, was sie tut in Diensten und ist ein Treffpunkt des Volkes Gottes geworden. Das ist immer wieder erfreulich, wenn da 1000 Männer und Frauen zusammenkommen, die überall in ihren Orten im Auftrag Jesu Dienst tun und welche Aktivitäten dort entstanden sind, bis hin zu einer freien Schule und was weiß ich alles. Viele diakonische Aktivitäten doch, Diakonietag, der jetzt stattfindet in Reutlingen und viele andere Dinge. Am nächsten Samstag ist das in Korntal. Unser Opfer heute ist für unser Ehepaar Johnson, die Missionarsleute in Japan sind. Unsere Missionsleute hören ja immer unsere Gottesdienste über die Kassetten mit und sind mit uns verbunden. Wir wollen sie auch mit einschließen, immer wieder in unsere Liebe und unsere Fürbitte. Und das zeigt sich auch darin, dass wir ihren Dienst mittragen und mitfinanzieren. Wir sind solche, die nicht hinausgehen konnten. Aber wir wollen, dass das Reich Gottes in der ganzen Welt gebaut wird und gefördert wird. Und da wollen wir in Treue und Liebe unsere Missionsleute mittragen. Und die Johnsons gehören dazu. Die aus unserer, Frau Johnson kommt ja aus unserer Gemeinde und ist hier aufgewachsen, in der Jugendarbeit gewesen. Und jetzt noch das Letzte. Am nächsten Samstag haben wir die Hochzeit von unserem Vikar Immanuel Reischer und seiner Braut Maren Stein. Die ist Verwaltungsfachfrau. Wie heißt es richtig? Früher sagt man Bürgermeister Setzling. Da gratulieren wir ganz herzlich zur Hochzeit am nächsten Samstag um 12.30 Uhr ist hier in unserer Kirche die Trauung. Und das bewegt uns auch sehr. Sie sind die ersten von einer langen Reihe. In diesem Jahr werden viele Paare aus der Jugendarbeit in unserer Gemeinde in den Stand der Ehe treten. Also nach einer ersten Hochrechnung sind schon über 11. Das ist uns wichtig, nicht bloß, dass sie glücklich werden, sondern dass all diese Brautpaare als Eheleute einander ergänzen können. In einer Zeit, wo so viele unglücklich werden in der Ehe, das Wunderbarste, dass einer den anderen ergänzt, gerade weil sie völlig verschiedene Leute sind, mit ihren Gaben zur Seite gestellt und miteinander Gott dienen, weil Gott sie befähigt und brauchbar macht. Wir wollen um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.